So, servus und habe dir beieinander zum Viva la Movulation Podcast. Heute reden wir über unsere Warlex für den Monat Juli. Diesmal in abgespeckter Form. Gut, speckig bin ich allweil, aber wir sind mal in abgespeckter Form, weil wir bloß zu zweit sind. Und zwar ist mit mir noch der Korbi dabei. Habe ich dir, Korbi?
Ja, servus Mike, aber du, was heißt abgespeckt? Dafür darf ich mal sagen, ist das Beste übrig geblieben.
Das darf ich auch sagen. Der Kern, der harte Kern.
Ja, die Experten.
Oh, das wenn er wieder her, da kocht er. Alter Schwede, wie schaut es bei dir aus? Hast du was Gescheites gesehen?
Tatsächlich war ich total produktiv, was den Juli betrifft. Also ich habe einiges im Filmen gesehen.
Okay.
Und ich werde halt hauptsächlich über Filme reden, aber es ist mindestens eine Serie dabei.
Okay, dann hau's mir aus.
Echt, ich darf auch gleich anfangen? Okay.
Ja, weil ich hau's aus.
Also, ich fange dann gleich mal mit der besagten Serie an. Es ist mal wieder eine Serie, die geht in unseren Alltag fast schon überein. Ich habe mir nämlich endlich The Stand angeschaut. Die Neuverfilmung oder sagen wir mal die Serienadaption von dem gleichnamigen Buch The Stand, das letzte Gefecht von Stephen King, ursprünglich veröffentlicht 1978, aber allerdings in einer sehr abgespeckten Version und dann glaube ich irgendwann in den 90er nochmal in einer vollständigen Ausgabe mit ungefähr 400 Seiten mehr veröffentlicht worden und dann habe ich mir das ist jetzt glaube ich auch schon 3 oder 4 Jahre her, da mal das Hörbuch dazu reinzogen und bin fasziniert gewesen.
Super.
Wenn man ein Hörbuch hören will und sie in diese Welt vom Stephen King reinversetzen möchte, hört's euch unbedingt das mit dem David Nathan an. Immer wenn der David Nathan ein Hörbuch vom Stephen King einspricht, dann, ich glaube, ich kann 24 Stunden lang das hören.
Sei mir nicht besser, David Nathan, der darf mal das Telefonbuch vorlesen und ich fand's geil. Also der ist wirklich, ich kann mich echt nur anschließen, der Typ ist genial. Also wo es so Hörbücher angeht und ich habe wirklich auch bei Audible die ganzen Hörbücher erklärt, wo er vom Stephen King eingelesen hat und ja, ich bin da auch fasziniert.
Ja. The Stand, für die Leute, die nicht wissen, was da geht, es bricht eine Pandemie aus und zwar mit einem Grippevirus, den die amerikanische Regierung aus Versehen, die haben den entwickelt, das ist natürlich nicht aus Versehen, aber er ist aus Versehen in die Außenwelt getreten. Ja, und richtet da gleich mal einen sehr großen Prozentteil der Menschheit dahin. Und die paar Überlebenden haben dann auf einmal so Visionen in ihren Träumen, und zwar entweder von einem schwarzen Mann oder von einer alten Dame. Und eigentlich näher brauche ich gar nicht jetzt auf die Handlung drauf eingehen, weil lasst euch überraschen, schaut sich gern die Serie an. Ich weiß nicht, hast du die Serie auch gesehen?
Zur Hälfte habe ich es gesehen. Also das zur Hälfte. Ich bin dann, meine Frau hat dann irgendwann gesagt, wie lange geht denn das noch? Dann habe ich gesagt, wir sind erst bei der Hälfte. Dann hat es geheißen, sie ist raus. Und bei uns ist es momentan so das Problem, wenn sie dann da raus ist und mag nicht mehr, dann bin ich quasi auch raus, weil ich momentan auch keine Zeit habe, dass ich mir jenseits von unserer Zeit, die wir auf die Nacht haben, dass wir zusammensitzen, dass ich da auf die Nacht irgendwie länger sitzen bleiben darf oder was und da dann allein weiterschauen. Das hat momentan leider nicht hin. Deswegen bin ich bloß bis zur Hälfte gekommen. Wo sie aber gesehen habe, fand ich ziemlich stark.
Ja, also ich habe halt kurz vorher angefangen, dass ich mir das mal wieder anhöre. Wenn man halt ein Stephen King-Fan ist und dann auch noch die Geschichte so sehr mag und wo ich das erste Mal gehört habe, da war ich halt echt völlig hin und weg, weil es so spannend auch zum Schluss aussehen wird. Und gerade wenn halt wenn der Virus so um sie greift, da gibt es ja im Buch so viele Passagen, wo die dann so Nebencharaktere beleuchten, was halt passiert, wenn da der Virus dann ausbricht und da wie die Regierung vorgeht und wie halt sie die Welt dann da so gegenseitig so ein bisschen zugrunde richtet. Und das haben sie halt schon sehr stark eingekürzt bei der Serie. Es ist ja verständlich, weil das Buch insgesamt mit der ungekürzten Fassung hat über 1700 Seiten oder es hat auch sehr lange als unverfilmbar gegolten, wie so manche Sachen vom Stephen King. Tatsächlich gab es aber auch schon mal einen 4-teiligen Fernsehfilm von The Stand, den ich damals, wo ich das erste Mal gehört habe, mir auch geschaut habe und der fand ich zumindest hat das Ganze schon ein bisschen besser eingefangen, fand ich jetzt.
Find's?
Ja, vom okay. Buch her. Natürlich, sie haben jetzt ganz andere Möglichkeiten. Deswegen war ich vielleicht bei der ein oder anderen Folge ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, ach, okay, jetzt haben sie da schon die Handlung sehr stark abgewandelt.
Aha.
Und halt, ja klar, man muss schauen, wie kann ich das in die Gegenwart transportieren. Insgesamt war ich schon bei vielen Passagen zufrieden. Also gerade wenn es dann so diese Siedlung aufgebaut haben, wo halt dann die Überlebenden sind und da gibt es ja dann einen Verrat.
Genau.
Und den haben es cool rüberbracht. Aber halt gerade so der Anfang, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Also viel mehr so, was passiert drumherum in der Welt.
Okay. Mir hat das gerade aus dem Konzept gebracht, dass das nicht linear erzählt wird, sondern ja durcheinander. Quasi, dass du einmal siehst, was ist vorher passiert, wo haben wir momentan und so. Das fand ich im Buch eigentlich cool, weil das so straight erzählt ist oder auch in der ersten Verfilmung. Fand ich ja so irgendwie besser. Aber wie gesagt, wenn man sich da mal drauf einlassen hat nach der zweiten, dritten Folge, da ist mir das dann auch gar nicht mehr aufgefallen, beziehungsweise ich hab mich da, ja, du bist dann in dem Stand-Universum drin und nimmst es dann auch so hin. Aber anfangs hat mich das schon, ja, ein wenig genervt.
Naja, rückblickend muss ich sagen, wir hätten es anders großartig machen wollen, ohne dass du die Hälfte von den Charaktere einfach nicht ins Herz schließt.
Genau. Das hab ich dann einen Frieden geschlossen mit dem Ganzen und hab gesagt, ja, das hat schon alles Sinn, warum sie das so und so machen. Also das war schon nachvollziehbar.
Ja, was mich halt ein bisschen gestört hat, sie haben ja ein paar Charaktere abgewandelt. Da verstehe ich ja auch wieder, warum man das macht zur heutigen Zeit. Man muss mindestens einen schwarzen Charakter mit dabei haben und so. Aber wenn ich mir halt denke, wenn er gerade von dem sein Hauptmerkmal eigentlich ja ist, er ist ein Weißer, der aber mit einer sehr, ja, wie soll ich sagen, wie haben es denn in diesem Buch gleich wieder gesagt? Wenn er praktisch singt, meinen alle, ah, das ist so Gospel-Slang. Und dass er praktisch ja, wo dann die Leute überrascht sind, hör, das ist ja ein Weißer und gar kein Schwarzer.
Okay.
Vom Larry Underwood. Und da fand ich es halt irgendwie dann doof, dass sie dann da das einfach abgewandelt haben und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja cool, der hat halt ein Potenzial, dass wir da einen kleinen Schwarzen draus machen. Das finde ich halt dann irgendwie wieder so unnötig, wenn man denkt, ja, mein Gott, es ist eine Geschichte aus 78, hätte es halt einfach so gelassen, weil dadurch verliert er halt diese Eigenschaft und das finde ich dann schade.
Aha.
Aber ja, das ist jetzt schon meckern auf hohem Niveau. An und für sich hat mir die Serie Spaß gemacht und ich war dann auch echt gespannt, wie es dann eben endet, weil der Fernsehfilm damals hat sich eben echt nah an dem Buch orientiert und hat mir dann auch richtig gut gefallen, weil das war halt dann einfach so nochmal die filmische Zusammenfassung von dem Buch für mich. Du hast ja jetzt von der Serie das Ende nicht gesehen.
Ja.
Das haben sie da auch nochmal stark abgewandelt. Vielleicht nicht einmal unbedingt das letzte Gefecht dann in Las Vegas, sondern sie haben halt dann nochmal zusätzlich so ein Epilog mit dran gehangen, den es im Buch auch nicht gab. Und ja, das fand ich total doof.
Okay, ist aber nicht das mit dem eingeborenen Stamm, oder?
Das kommt im Buch vor.
Genau, ich wollte es gerade sagen, weil das kommt davor.
Ja, es wird schon angeschnitten, aber nein, es gibt einen Epilog mit...
Ah, okay.
Ja, ich verrate jetzt nicht mit wem, weil sagen wir mal, wer sich das jetzt noch anschauen will, der soll sich jetzt den Spaß nicht nehmen, um dann zu raten, wer am Ende überlebt und wer nicht.
Ja, ich muss auch sagen, was in der 94er Version viel besser fand, war der Schauspieler vom Flag oder wie sie einen Flag an sich rübergebracht haben. Der Jamie Sheridan, der hat mir schlaflose Nächte bereitet und der, ich weiß nicht, wie heißt der? Das ist einer von den Sasquatch, ist das meine, oder? Der jetzt den Flag spielt.
Das ist der Alexander, genau, der Skarsgård, der ja bei Godzilla vs. Kong.
Genau, da ist er dabei, oder bei True Blood.
Ja.
Finde ich nicht annähernd so gruselig oder ehrfurchtgebietend, wie es der 94er Fleck ist.
Richtig. Entsprechend enttäuscht war ich dann bei diesem Endkampf, aber ich fand, er hat auch gute Momente gehabt in der Serie, wo man sie dann wieder abgenommen hat, aber dafür schaut halt einfach zu brav aus.
Ja.
Ja gut, jedenfalls, ich habe mal endlich die Stand angeschaut. Wer das auch anschauen will, es gibt bei Amazon Prime ja diese Channels und bei Stars Play ist das Ganze mit drauf. Es sind insgesamt 9 Folgen, dauert 45 Minuten und sagen wir mal, wer mit The Stand noch gar nicht so richtig in Berührung gekommen ist, dem da die empfehlen, schaut euch die Serie an. Und wenn euch die Serie gefällt und ihr mehr dazu wissen wollt und zu der Welt, dann zieht euch das Buch rein. Entweder das Buch oder wer eben der wunderbaren Stimme von David Nathan lauschen möchte. Das Hörbuch, das der Mike und ich wärmstens empfehlen können.
100%.
100%. Dann vom Stephen King geht's zu einer Filmserie. Da hast du hoffentlich oder ganz bestimmt auch schon den einen oder anderen Film gesehen. Und zwar irgendwie war der Juli der Monat der Affen. Planet der Affen.
Okay.
Ich habe mal mit meiner Frau die Neuverfilmungen angeschaut, also Prevolution, ja Gott, furchtbar. Prevolution, Revolution und Survival, die übrigens alle total beschissene deutsche Namen haben.
Ja, die heißen im Original gar nicht so schlecht, gell?
Im Original heißen sie Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes und War of the Planet of the Apes, was ziemlich geile Titel sind.
Ja.
Tja, um was geht's im Planet der Affen? Es geht darum, dass die Affen durch einen Virus klug werden, sprechen können und halt dann miteinander so Pläne schmieden, wie sie dann ausbrechen und dann, ja, die herrschende Rasse werden. Eigentlich, so muss man es fast sagen.
Ja.
Und die Menschen ziehen sich halt da immer mehr zurück, die versuchen dann natürlich da zu kämpfen und so, aber ja, verlieren halt im eigentlichen Sinne.
Ja, es ist ja auch so, dass also eine solche ausbricht, der ja die Anzahl der Menschen um einiges dezimiert, meine ich, oder?
Genau, das
ist ewig nicht mehr gesehen.
Das ist der gleiche Virus, der ja, die Affen klug macht, tötet aber gleichzeitig die Menschen.
Ah, okay.
Genau. Ironie an der ganzen Sache ist natürlich, es ist von Menschen erfunden. Also, sie sind selber schuld. Also, wir haben ja alle drei Filme ziemlich kurz hintereinander gesehen und da war ich ein bisschen gehypt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich zeig mir mal vielleicht die alten rein. Und jetzt habe ich wirklich angefangen, dass ich mir die alten Filme nach und nach reinziehe. Bin jetzt beim vierten. Was nicht, hast du die auch schon mal gesehen?
Boah, als Kind. Die haben früher immer im Fernsehen gelaufen. Und aber ich kannte wirklich, also den ersten habe ich schon noch im Kopf, aber wie es dann weitergegangen ist und Ding, das kannte ich dann nicht mehr sagen.
Gut, sagen wir es mal, ich glaube, es ist ja ziemlich egal, was dann bei den anderen vier Filmen passiert. Ich erkläre kurz den Planet der Affen, also praktisch den Originalfilm von 68. Eine Weltraumcrew macht eine Landung mitten eines offensichtlich fremden Planeten, wo sie dann sie aus so einem See retten müssen und dann erstmal umeinander wandern, bis sie dann irgendwann auf andere Menschen treffen, die aber alle nicht sprechen können. Ja, so ein bisschen so herdenähnlich umeinander laufen. Und auf einmal werden es dann von Affen, die auf Pferden reiten und Kleidung anhaben und Waffen mit dabei haben, gefangen genommen. Und ja, da stellen halt dann die Menschen fest, das auf dem Planeten sind offensichtlich nicht die Menschen, die, jetzt sind wir wieder bei herrschender Rasse, sondern eben die Affen. Und das Besondere an dem Film ist, finde ich weniger die Handlung als diese grandiose Maskenarbeit, die da gemacht worden ist. Also für 68 sind das so geile Kostüme von diesen Affenmenschen, weil die Münder bewegen sich halt so gut und die Mimik sieht man richtig gut und der Film macht einfach Spaß. Ich finde, zu keinem Zeitpunkt ist mir so gegangen, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, der Film ist ja schon fast 100 Jahre alt, das kann man sich ja gar nicht anschauen, sondern ich habe wirklich Spaß gehabt.
Schön.
Ich fand's ja gut, dass die Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt immer ganz so viel Dialog gehabt haben, weil das hat mich nur eher aufgeregt. Aber auch wie es die Kultur und diese Heimstätten von den Affen gemacht haben, fand ich super. Und deswegen bin ich eben dabei, dass ich mir jetzt nach und nach die anderen Filme anschaue. Da wird es zwar dann immer abgespaceder, wenn wir dann eben in die 70er-Jahre eintreten. Ja, ist eigentlich schon eine coole Materie, die, ja, glaube ich, für jeden Science-Fiction-Fan oder auch für Leute, die sich voll mit Filmen beschäftigen, einfach mal Spaß machen und was man gesehen haben sollte.
Ja, das darf ich auch sagen. Aber wie gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen und ja, möchte ich gern wieder sehen, aber wie gesagt, es ist halt die Zeit immer. Die Zeit ist immer das Problem, aber wie gesagt, kann man sie bestimmt immer wieder mal anschauen.
Jetzt, wo ich eben die alten auch gesehen habe, finde ich Rise of the Planet of the Apes, also praktisch die Neuverfilmung, umso besser.
Okay.
Weil da siehst du dann auch diese ganzen Referenzen zu den alten Figuren, zu den alten Schauspielern, also diese ganzen Namen, die es eben in der Neuverfilmung gibt, Maurice und so, die gab es auch schon im Original. Und das finde ich halt echt cool, wenn man sich halt an dem Original orientiert. Eine lustige Info, die ich dann gelesen habe, der Autor, der Pierre Boulez, also der französische Autor von dem basierenden Buch Der Planet der Affen, der hat eigentlich ein ganz anderes Ende vorgesehen gehabt. Und zwar, dass sie halt dann, also ich spoiler jetzt, dass die tatsächlich halt auf einem anderen Planeten sind. Mhm. Und dann halt einfach nur feststellen, oh Gott, das ist ja furchtbar und bla bla bla. Und die Affen benehmen sich wie die Menschen und das wird die Menschen dann auch zugrunde richten und auch die Affen und ja, halt totaler Scheiß. Im Film endet es ja damit, dass er am Ende ja feststellt, boah, fuck, wir sind ja auf der Erde.
Ja.
Und anscheinend ist eben bei der Erde irgendwas passiert, dass die Menschen sich so extrem zurückentwickelt haben. Und der Autor hat die Idee so cool gefunden, dass er sich darüber geärgert hat, dass er das selber nicht in sein Buch reingeschrieben hat.
Sehr cool.
Ja. Dann habe ich nur ein Warlek. Oder soll ich erst nur mein Balek? Also ich habe nur ein Balek und nur ein Warlek. Du darfst es da aussuchen.
Dann mal ein das Negative.
Okay. Also von dem einen Film, über den ich jetzt dann gleich spreche, was das Warlek war, da war ein Trailer drauf von einem Film, wo ich und meine Frau gesagt haben, ui, das schaut cool aus, das wollen wir uns anschauen, und zwar das war Songbird. Songbird ist ein Film, der 2020 entstanden ist vom Adam Mason, keine Ahnung, und zwar ein Film über Covid-19.
Okay.
Und zwar, wie sie Covid-19 nur weiterentwickelt und dann zeigt die Handlung praktisch in 2024, was das für Auswirkungen auf Städte hat und auf soziale Leben. Und da gibt es dann riesige Slums, wo die ganzen Infizierten halt dann leben. Und eigentlich, wenn du infiziert bist, dann bist du dem Tode geweiht und dann möchte keiner mehr was mit dir zum Tor haben. Und über die Impfungen wird dann gehandelt, wie bei harten Drogen oder bei Waffen. Und Mitproduzent war der Michael Bay. Und ich finde...
Oh, jetzt, da kommt am Schluss ein Roboter oder sowas, oder?
Ja, nein, aber es kommt schon sehr viel Waffengewalt vor und so. Obwohl man sich halt einfach nur denkt, naja, es geht doch um Covid-19 und...
Ich wollte es gerade sagen, also ein Michael Bay-Film ohne Waffenfetischismus und ja, weiß nicht, ob es jetzt in dem Film ist, aber Silikonmaps sind aufgespritzte Lippen, gibt es fast nicht.
Ja, es gibt natürlich auch so ein Fernding und am Ende spielt die Schuhe irgendwie alles zusammen, aber es ist alles so wirr und so dumm und ja, es ist auf jeden Fall überhaupt keine Empfehlung. Ich habe mich da von dem Trailer absolut blenden lassen.
Okay.
In dem Trailer ist nämlich von Bob Marley Three Little Birds vorgekommen und irgendwie, das war richtig geil geschnitten und dann denkt man sich, boah, leck, der Film muss ja richtig, richtig cool und toll sein, weil der schaut so cool und toll aus. Und dann schaut man sich in die Uhr und denkt sie, wo ist das Lied? Kommt natürlich nirgends vor. und dann, ja, keine Ahnung, irgendwie kein einziger Charakter ist so richtig in Szene gesetzt worden, dass man bei dem mitfiebert oder dass man sich so richtig an den gewöhnt. Und es war einfach wirklich Zeitverschwendung. Also wer sich denkt, er möchte ihn anschauen, weil da ist er bei Prime aktuell drauf. Leid, macht es lieber nicht. Macht es was anderes. Okay. Geht spazieren oder, weiß ich nicht, lest The Stand. Macht's das.
Okay, wenn wir schon bei Pandemien sind, dann solche nicht, oder?
Ja, richtig. Lieber die erfundenen wie nun mutierte Covid-19-Pandemien, wo es, naja. In dem Film heißt es übrigens dann nicht mehr Covid-19, sondern Covid-23, weil es natürlich schon viermal mutiert ist.
Okay.
Ja, genau. Also vielleicht macht es ja Herrn Söder Spaß, dass er sich das anschaut, quasi gleich ein paar Ideen nur mitnehmen, aber naja. Und jetzt, Kimi, zu meinem abschließenden Warlek, wo du gleich sagen wirst, oh na Gott, das ist echt sein Scheiß. Mir haben wir von Leonine einen Screener bekommen, und zwar von Palm Springs.
Okay.
Es ist zwar jetzt ein bisschen spät, dass wir drüber reden, weil eigentlich wollten ihr und der Carney eine Folge drüber machen, aber der Carney war dann nicht so überzeugt. Allerdings muss ich sagen, mir hat der Film total viel Spaß gemacht. Das ist der Film mit Andy Samberg.
Ja.
Und ich bin Lonely Island Fan, also das heißt, ich mag schon den Humor. Und
das ist die Kapelle, wo es der Sandberg hat, oder? Die Band.
Genau, das ist Lonely Island, die Kapelle.
Die Kapelle, Grundskapelle.
Und Palm Springs ist eine Filmkomödie, also eigentlich eine Romantikkomödie, kann man schon sagen, die von der Handlung her in die Richtung und täglich grüßt das Murmeltier geht. Also es geht so um Zeitschleifen und Die sind auf einer Hochzeit und Andy Samberg, also dessen Charakter heißt Niles, der Niles nimmt bei der Hochzeit dann irgendwann die Schwester von der Braut mit, um mit ihr rum zum Machen und zum Schmusen, und auf einmal wird er angegriffen von irgendeinem Typen. Wird er dann mit einem Pfeil in den Fuß, glaube ich, geschossen und flüchtet dann in der Höhle. Und sie ist halt total aufgebracht. Sie war Sarah und sie wird gespielt von der Christine Milioti. Kennt man vielleicht aus How I Met Your Mother oder aus The Wolf of Wall Street. Mhm. Und sie möchte ihm halt helfen und flüchtet dann, oder sie flüchtet nicht, sondern sie geht ihm in die Höhle hinterher und auf einmal fängt ihr Tag wieder von vorne an. Und die Höhle ist praktisch die Quelle für diese Zeitschleife und er muss ihr halt dann erklären, oh Mist, jetzt bist du hinterhergegangen, scheiße, du bist mit mir in der Zeitschleife drin. Und ja, irgendwann akzeptiert sie dann auch, dass das halt nicht geht, dass sie halt da ausbrechen kann, weil sie versucht, sie dann umzubringen oder sie möchte dann aus der Stadt flüchten. Und dann ist ungefähr eine halbe Stunde lang einfach nur witzige Szenen, was sie halt dann machen. Sie choreografieren dann irgendwas oder sie führen dann auf einmal irgendein Stück bei der Hochzeit auf oder sie crashen die Hochzeit. Und also da sind so viele lustige und geile Sachen drin und halt tolle neue Ideen, was man halt mit so Zeitschleifen machen kann.
Okay.
Dass ich sage, also für jeden, der mal wieder so einen richtigen Feel-Good-Movie sehen möchte, Palm Springs ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und wie schon gesagt, der Humor von Lonely Island kommt da nicht zu knapp. Und
also wenn du das sagst, der Humor der von Lonely Island kommt nicht zu knapp, also es ist nur Fäkalhumor im Endeffekt, oder?
Nur ausschließlich. Na, Schmarrn.
Nein, das würde mich interessieren, weil, wie gesagt, eine gute Komödie habe ich schon ewig lang keine mehr gesehen. Ich glaube, die letzte gute war Game Night, wie er rausgekommen ist, aber ich bin da wirklich bei Komödien und so weiter. Ich sage, ich kann den ganzen Fäkal-Scheiß-Humor, den was da teilweise aufzieht gehen, à la Melissa McCarthy oder irgendwie so in der Richtung, bin ich voll raus. Jetzt weiß also, ich nicht, wie, was für Richtung geht denn der?
Es kommt ein bisschen was vor, aber sagen wir mal, nicht so ausschweifend, weil sagen wir, die sind auf einer Hochzeit die ganze Zeit.
Ja.
Und da ist halt mehr witziger, wie die zwei halt dann harmonieren, und die harmonieren echt gut, also der Niles und die Sarah miteinander, und was die halt dann sie so überlegen und was sie halt ausdenken und wie sie halt dann auch zueinander finden. Also es ist halt einfach eine romantische Komödie. Ich fand jetzt nicht, dass das, wenn ich es jetzt vergleiche mit Popstar oder so, dass es da so krass in die Fäkal-Schiene reingeht, wobei ich auch schon da nicht gefunden habe, dass das so krass in die Richtung geht.
Okay, also, du bist da jetzt schon abgebrüht, oder?
Du kennst
es ja schon gar nicht mehr.
Nachdem ich es mir mit dem Kani angeschaut habe, habe ich es mir direkt danach nochmal mit meiner Frau angeschaut und die war total begeistert.
Okay.
Genau.
Ja, vielleicht gebe ich mir mehr Chance. Wie gesagt, die Kinder, ich mag zwar jetzt in Sandberg nicht wirklich, weil ich aber den Brooklyn 99, ich habe noch, weiß ich nicht, 5-6 Folgen abbrechen müssen, mir hat der Typ so aufgeregt. Aber vielleicht gebe ich ihm wirklich noch mehr Chance, weil ich habe wirklich nur Gutes gehört eben von Brooklyn Nine-Nine, aber ich bin bis über die 6. Folge bisher noch nicht rausgekommen.
Also, die 1. Staffel ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man sich halt an die Charaktere gewöhnen muss, aber ich muss auch sagen, Brooklyn Nine-Nine, Weltklasse.
Okay. Ja, da muss ich mich da vielleicht noch mal hinsetzen.
Wir haben uns über jede Folge gefreut, die dann neu rausgekommen ist. Und irgendwann, ja, kommen halt dann schon so Insider mit rein. Und das ist echt geil.
Okay.
Ja, aber gut. Ich meine, schauen wir in Palm Springs rein. Vielleicht gefällt's da. Ich finde, man wird ja gar nicht so stark in Richtung Samberg reingetrieben, sondern die Frau Milioti oder, ach, wahrscheinlich spreche ich es gerade falsch aus, die Sarah, die wird sehr stark in Szene gesetzt. Und also, das sind 90 Minuten, viel good Movie, Spaß und empfehlenswert.
Okay, hört sich gut an. Ich schreibe mir da mehr auf.
Mach das. Ja.
Ja, ich fange jetzt auf alle Fälle. Du bist fertig, oder? Weil du gesagt hast, du hast zwei Sachen noch. Das war's, oder? Bei dir?
Ich bin fix und fertig. Es tut mir leid, dass ich so lange heute geredet habe.
Wir kümmern uns ja auch mal so mal, dass wir uns abwechseln. Dann schmerzt nicht einer die ganze Zeit.
Ja, normalerweise, weißt du, der Kani hätte jetzt schon reingeschrieben. Bist du wahnsinnig? Du kannst doch den Film nicht in die Rolex reinnehmen.
Hat dem Kani überhaupt nicht gefallen, oder was?
Ja, er hat halt... Du kennst ja gar nicht, wenn man sich mit einem Film anschaut und das Handy blinkt, und dann ist das halt in dem Moment wichtiger, und dann versteht er wieder die Hälfte nicht von der Handlung, weil er irgendwas Wichtiges vergessen hat.
Ja.
Und ja, keine Ahnung. Ich war total in dieser Welt drin, habe mich damit reinversetzt, habe mir gedacht, oh, was da ich mache, wenn ich in der Zeitschleife war. Da hat er halt überhaupt keine Fantasie.
Okay.
Ja. Na, kennst ihn ja. Er kann ja, mit Fantasie und so kann er ja gar nichts anfangen.
Nein, gar nichts, das glaube ich schon. und weißt du, mit was, dass ich nichts anfangen habe, Kinder? Cruella.
Eieiei, verzeih.
War das ein Scheißtrick? Also, alter Schwede, ich bin wirklich vor dem Film gesessen, der dauert wirklich ewigst lang. Also, das ist ja, der dauert ja 134 Minuten. Ne? Der Film bombardiert die in einer Tour mit Musik, mit irgendwelchen pseudo-hippen Aktionen und möchte immer so einer auf Ocean's 11 sein, dann möchte er wieder total raffiniert sein, dann möchte er hip sein. Und der nervt einfach nur. Also das wird die ganze Zeit versucht in dem Film, dass man die Cruella sympathisch findet. Aber die Frau ist einfach nur ein psychopathisches und unsympathisches Miststück. Und mit der sollst du eigentlich emotional involviert sein, weil es wird ja doch recht oft emotional in dem Film. Und auch die Herren, die helfen und so, das sind total die netten Typen und so. Und die behandeln sie nur scheiße und... Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin mit dem Ding nicht warm geworden. Die FSK ab 6 ist für mich auch ein totales Rätsel. Also Kinder ab 6 warten mit dem Film komplett überfordert. Sind wir nicht besser. Da wird ja die ganze Zeit wird nur geredet über, ich bringe die um und ich lasse die umbringen und die lasse mir verbrennen. Und ja, also es
ist... ich muss jetzt mal ganz blöd fragen. Die Cruella... Hä? Ist die Cruella, die will, von...
Ich komme gleich zu der Story. Ich möchte jetzt erst mal wegen abranten und dann, wenn ich mal das Gräber draußen habe, dann erzähl ich was zu der Story.
Okay.
Also dann fange ich gleich mit der Story an, dann machen wir gleich weiter damit. Das junge Mädchen, die Estella, der ihr Ziehmutter, die wird quasi bei einem Unfall ermordet und sie ist dann von da weg eine Vollwaise. Sie flüchtet sie dann quasi in eine Stadt, wo sie so junge Burschen trifft, die eigentlich Taschendiebe sind. Und sie schließt sie denen, ja im Kindesalter, wird jetzt seit 10 Jahre alt oder sowas, schließt sie den Jungs an und sie machen halt professionell das dann, dass reiche Leute einfach das Geld aus der Tasche ziehen, also durch irgendwelche Tricks oder sie schleusen sie irgendwo in einem Hotel ein. Gut, die werden dann auch älter, man sagt dann, sie stehen dann jahrelang, sie sind dann schon erwachsen und so und dann sie näht Kostüme, die was halt für den jeweiligen Kuh gerade brauchen, weil sie total kreativ ist, was so das Designen angeht und so. Und dann versuchen sie da die ganze Zeit lauter finanziell Wohlhabende da das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aha. Und sie möchte halt dann unbedingt im Endeffekt eine große Designerin werden und möchte sie da beim großen Designerhaus, sie möchte da lernen drin und möchte sie da einen Namen machen und sie würde da eigentlich im Endeffekt nur, ja, belächelt im Endeffekt und kann sie zwar dann mit der Zeit schon einen Namen machen, nur die Frau, die wo da eher in die Richtung geht, wie bei Teufel trägt Parade, die ist halt so richtig, der ganze Ruhm geht auf sie und alles, was alle anderen machen, reißt sie sich als Idee unter den Nagel. Und dann versucht die Cruella, die Frau auszumboten und versucht dann, ihr eigenes Modeimperium aufzubauen. Und die heißt halt quasi, am Anfang heißt sie das Dirndl Estella, nur desto mehr sie sich dann quasi wandelt und desto mehr sie in Anführungszeichen emanzipiert und durchsetzen kann, gibt sie sich dann den Namen Cruella. Genau, so läuft es dann dahin. Und der Film, das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, dass in dem Film, weiß nicht, 50 Songs vorkommen. Also es gibt keinen Moment, wo du wirklich einmal den Film auf dich wirken lassen kannst oder sowas. Der bombardiert den auch natürlich mit Musik, mit irgendwelche pseudo-coolen Sprüche, mit irgendwelche edgy Sachen. Der Film nimmt die einfach bei die Ohren und schreit die ganze Zeit, oh, ich bin vorher Lady Gaga, ich bin ein wenig Marilyn Manson, ich bin edgy, ich bin hip, ich bin raffiniert, lieb mich einfach. Und ich sag, nein, lass mich in Ruhe, du bist ein unsympathischer Drecksfilm. Ja. Anders kann ich es nicht sagen. Er ist wirklich, er zirkt sie wie Rotz am Ärmel. Die 134 Minuten, die haben sie echt ewig dahin gezogen, bis du überhaupt einmal in den Film reinkommst und sagst, okay, um was geht's denn jetzt eigentlich? Man hangelt sich einfach nur immer von Situation zu Situation, von Setpiece zu Setpiece, aber eine richtige Story da rausfinden, das passiert dann, glaube ich, erst in der letzten, weiß ich nicht, dreiviertelten Stunde so richtig. Ja, also wird das wirklich so genervt mit der Musik die ganze Zeit. Und vor allem, dann nehmen sie nicht irgendeinen Score her, der wo wirklich noch cool war oder sowas. Sie nehmen irgendwelche Hits her. Und da wird nicht nur quasi die Melodie von dem Lied eingespielt, sondern auch noch dazu gesungen. Jetzt reden aber auch die Charaktere dazu noch. Jetzt ist es immer eine permanente Beschallung, die du über die ergehen lassen musst. Und wirklich, also nach einer Dreiviertelstunde habe ich gesagt, wow, echt, mir hat schon lange nichts mehr so genervt wie der Film.
Also ich glaube, nicht nur mich interessiert es, sondern alle Hörer.
Ja.
Kommen da Hunde vor?
Ja. Schon. Also nicht so viel wie in dem, in dem Originalfilm, sage ich jetzt einmal. So viele Hunde kommen nicht vor, 101, aber schon ein paar. Und es wird auch keiner, ja, umgebracht, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also irgendwann, ja, nein, das läuft auf das hinaus. Also wie gesagt, du lachst da. Es ist schon so, dass ihr, du verfolgst den ganzen Film über eine Frau, die wo am Anfang noch hübsch normal ist, aber sie degeneriert im Laufe des Films und wird immer arschiger. Und am Ende, wo man dann sagt, okay, jetzt kommt die Brücke zum Originalfilm, zum Zeichentrickfilm, sagst, wow, ich habe jetzt echt 134 Minuten eine Frau zugeschaut beim Psychopathin werden und jetzt möchte dann die ganzen Hunde umbringen. Wo ich gesagt habe, für Kinder absolut ungeeignet, seien wir nicht besser. Das war schrecklich. Das einzige wirklich coole war eben die Emma Stone, deren ihr Mimik und Gestik die ganze Zeit, das war wirklich irre. Das hat's wirklich gut gemacht, aber der ganze Rest war wirklich ein kompletter Totalausfall.
Ja, meinst du, die haben das an Joker oder irgendwie so angelehnt?
Es schaut fast so aus. Also das ist, sie haben das schon mitgemacht, Disney, mit der Maleficent, wobei ich da auch sage, macht im Endeffekt für mich keinen Sinn. Gut, die Filme waren anschaubar, sage ich. Die waren jetzt alle keine große Reißer, aber ich habe die so also anschauen können und hab gesagt, ja, okay, passt schon. Aber dass ich da die ganze Zeit versuche, aus irgendeinem Antagonisten auf einmal einen Sympathieträger zu machen, ist halt schon, weiß ich nicht. Wenn mir gar nichts mehr anderes einfällt, dann mache ich so einen Scheiß. Und bei der Cruella hat es auf alle Fälle nicht funktioniert. Die ist vor Anfang unsympathisch und ein psychopathisches Miststück, fertig.
Okay. Mir hat mich ja ehrlich gesagt überrascht, dass da einen Film drüber gemacht haben.
Ja, gut, überflüssig.
Naja, vielleicht sagt man sich auch, jede weibliche Charakterrolle, die es irgendwo im Disney-Universum gibt, hat einen Film verdient.
Ja, ich weiß es nicht. Hundemörderin, ich weiß es. Oh Gott.
Mein Gott.
Ja, sie möchte nichts anderes.
Ja, aber also in der Besprechung wäre ich zu gern dabei. Wo sie über das diskutieren, dann fällt die Entscheidung, ja, dann machen wir einen Film drüber.
Ja, genau. Wenn die Disney-Kämpfe alle beieinander sitzen.
Ja, genau. Wie viel müssen die da drungen haben oder geraucht?
Ja, absolut. Nein, kann ich absolut nicht empfehlen. Ist mir richtig, richtig auf die Nüsse gegangen. Ist bis jetzt meine absolute Arschbombe des Jahres.
Okay.
Kann ich jetzt schon sagen. Numero uno. Gut, wo wir gerade bei den Arschbomben sind. Ich habe gesehen auf Netflix Fear Street Part 1 1994. Ja, war auch so ein Käse. Also ein Film, der wo tonal überhaupt nicht weiß, wo er hin möchte. Du schaltest Fear Street ein und bist eigentlich schon so in so Gänsehaut-Vibes. Bis du dann den ersten Kill sägst und sagst, oh krass. Krass. Dann wiederum zieht sie das Ganze so dahin und ist immer so kindgerecht und versuchen sie wieder so richtig edgy zu sein und hauen dann wieder voll die krassen Splatter-Szenen rein. Dann irgendwelche Sex-Szenen, die wo auch so unpassend sind, dass der Rauch davor geht. Ja, ganz seltsam. Also, wenn ich jetzt ein Junger war und hätte noch nicht in meinem Leben, weiß ich nicht, 1000 Slasher-Filme gesehen und bin jetzt, weiß ich nicht, 14 oder 15 und sag, hey, wow, Fear Street, war cool, der hat mir richtig gut gefallen. Gut, dann ist es aber so, dass der Film altersmäßig eigentlich ab 18 ist. Er ist ja tonaler so, dass du sagst, als Junger nimmt die der mit, aber als Erwachsener, wenn du schon wirklich so viel Slasher-Filme gesehen hast, dann sagst du, nein. Käse, also die ganze, es kommt alles so kindgerecht rüber, bis dann auf einmal die Gewalteinlagen kommen und die, in Anführungszeichen, Sexszenen, also seltsam. Zirkt sie ja unglaublich, also ich glaube, der erste Film hat fast 2 Stunden dauert, 110 Minuten, viel zu lang, ja, kann ich auch absolut nicht empfehlen.
Okay.
Schade. Es war wirklich eine richtig geile Splatter-Szene dabei. Ich sag nur Probmaschinen. Das war richtig cool. Aber sonst, es hat sich unglaublich gezogen. Bei Teil 2 übrigens hat mir einiges besser gefallen. Und den dritten habe ich mir gar nicht mehr angeschaut. Wie gesagt, der zweite geht dann eher in Richtung Camp Slasher, wie Freitag der 13. War um einiges unterhaltsamer. Aber der erste Teil, ja, da kannst du auch drüber hauen, das war nix.
Du bist ja echt cool. Also du sagst, der erste Teil hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber am zweiten geben wir nochmal eine Chance.
Ja, freilich, weil wisst ihr, okay, so Camp-Slasher-Sachen, das ist eher meins, weißt du, so, wie gesagt, ich bin mit The Burning und Freitag der 13. aufgewachsen und wollte das natürlich schon sehen. Aber dann, jetzt gibt es ja noch einen dritten Teil, der wo nennt 1666 gespielt mit Hexenverfolgung und so, da habe ich noch mit 10 Minuten reingelunzt und habe aber dann auch recht schnell die Lust verloren. Also ich werde den dritten nimmer fertig schauen. Für mich ist das eigentlich hübsch, das Fear Street-Thema erledigt. Also der zweite war noch einigermaßen genießbar und der erste, den kannst du komplett in die Tonne tun.
Okay.
Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt ein Junger bist, dann hast du nicht viel gesehen, dann kann dir der Film wirklich gefallen. Aber alte Hasen, die haben da, die gehen bloß.
Ja, okay.
Weiß nicht, hast du vor, dass du so schaust, das Ding?
Nein. Ich habe mir tatsächlich jetzt überlegt, dass ich mir eine Classic Horror Story anschaue.
Oh ja. Mhm.
Also zum einen, weil ich natürlich den Podcast gehört habe. Also nicht nur, weil ich ihn geschnitten habe.
Du hast hören müssen. Ja. Das ist ja die Scheiße nicht angehört.
Doch. Und die haben mir auch die Referenzen gefallen, die du eben genannt hast zu den ganzen italienischen Filmen. Also wenn dann da die eher da reinschauen.
Ja.
Aber na, wenn du sagst, das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, dann na, muss nicht sein.
Okay. Es ist ja so bei Classic Horror Story, ich hab den auch nochmal Revue passieren lassen und den Podcast, wie ich aufgenommen hab, das war ja direkt emotional, ich bin vom Film raus, ich hab den Fernseher ausgeschaltet und hab mich hergesessen und hab den Podcast aufgenommen. Jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, der Twist nach den 20 Minuten war jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hätte zwar lieber so weiter gesehen, wie es war, gut, ich kann jetzt nicht weiter ausholen, weil sonst darf ich wieder spoilern, aber es ist der Schluss nicht ganz so schlimm, wie ich es in meiner Review damals gesagt habe. Also es hat sich da noch was da. Also wie gesagt, ich kann Classic Horror Story eher empfehlen, wie das, was ich bis jetzt alles besprochen habe.
Okay.
Dann habe ich einen richtig geilen Film gesehen, und zwar Blowout von 1981 von Brian De Palma. Mitspielen dort die Nancy Allen, die man aus Robocop kennt, eine unglaublich hübsche Frau, und ein John Travolta, einen sehr jungen John Travolta. Und der John Lithgow spielt mit, den einige kennen als den Trinity Killer in Dexter. Das ist im Endeffekt ist ein Polit-Thriller, Psychothriller mit Giallo-Elemente. Ich weiß nicht, weißt du, was ein Giallo ist?
Nein, aber du klärst mich hoffentlich gleich auf.
Aber nur ganz kurz.
Also du sagst, ich weiß es auch nicht.
Jojo, das weiß ich schon. Giallos ist umgangssprachlich, haben da die Italiener in die, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre, hat so Groschenromane gegeben. Mhm. Und die haben immer einen gelben Einband gehabt und das waren meistens so Krimis à la Edgar Wallace, so in der Richtung. Und da die immer einen gelben Einband gehabt haben, und gelb heißt ja Giallo, haben die Filme, die in der Richtung dann gemacht worden sind, haben jetzt eben dann auch Giallos genannt worden. Und im Endeffekt hat man da immer so die typischen Tropen, dass du sagst, du hast einen Killer mit einem, weiß ich nicht, einem Hut und einem Mantel und schwarze Handschuhe und ist ein Rasiermesser, die Mädels sind leicht bekleidet, die Polizisten sind saudumm, es ist meistens so, dass, ein Unbeteiligter, ein Mordsekt oder sowas in die Richtung, der wird dann da Reizung in die Fahndung der Polizei. Die Polizei ist total hilflos und planlos, und dann macht sich meistens der Verfolgte auf, den Killer auf eigene Faust zum Suchen. Mhm. So in der Art, also Giallo sind im Endeffekt sowas wie einfach so Edgar Wallace-Krimis, gerade härter.
Okay.
Genau. Und durch das, dass die Einbände damals gelb waren, der Name Giallo. Und die ganzen Elemente haben wir in dem Film auch. Also im Endeffekt geht es darum, dass der John Travolta ein Tontechniker ist, der für so billige Horrorschundfilmchen den Sound macht. Und er sucht für seinen aktuellen Film, den er vertont, sucht er den perfekten Schrei. Und er geht quasi raus, weil er nur ein paar andere Tonspuren braucht und so, und macht sie mit seinem Aufnahmegerät in einer finsteren Nacht auf dem Weg nach draußen. Und hört sich einfach ein wenig um, und dann hört man verschiedene Sachen, ein paar Tiere, Eulen, ein Pärchen beim Schmusen, und auf einmal hört er ein Auto, ein Schuss, und das Auto verunglückt dann in einem See. In dem Auto ist ein Politiker gesessen, der bei dem Ganzen stirbt, und bei ihm ist nur ein hübsches Mädchen gesessen, die nicht seine Frau war. Genau, und im Endeffekt ist dann so, dass das Ganze vertuscht werden soll, dass die Dame in dem Auto gesessen ist, weil sonst da ja quasi im Nachhinein aufkäme, dass der Politiker da ein Techtelmechtel hat mit einer Frau, die nicht seine Frau ist. Jetzt macht sich da im Endeffekt ein Auftragskiller auf den Weg, diese Dame umzubringen, und der John Travolta nimmt sie der Frau an weil er es eigentlich ziemlich attraktiv findet und so, und die Chemie zwischen denen zwei ist grandios. Genau. Und so geht's dann dahin.
Warte mal, der Politiker ist auch tot.
Der ist tot, ja.
Aber dann ist es doch wurscht, ob dann im Nachhinein rauskommt, ob der Affäre gehabt hat oder nicht.
Ja, das soll nicht aufkommen, weil das da dem quasi den Ruf schaden.
Aber der ist doch Politikers. Tot.
Ja, aber trotzdem.
Hä?
Ja, ist er so.
Okay.
Kein Scheiß. Der Film war genial. Also wirklich, John Travolta hat noch nie so gut gesehen, Nancy Allen macht immer einen guten Job.
Also jetzt warte mal, wenn du eine Affäre hättest und du hättest jetzt einen Autounfall und du darfst sterben,
ja.
Darfst du dann trotzdem wollen, dass bei deinem Ableben ein Auftragskiller
ist? Ja, jetzt pass auf, ich kann aber nicht noch weiter ausholen, es gibt, der geht natürlich noch weiter.
Ach so, okay.
Mit der Dame. Es ist so, ich kann nicht noch weiter ausholen, weil es gibt vielleicht noch jemanden da draußen, der den Film noch nicht gesehen hat und der sagt, hey, ja, den möchte ich jetzt vielleicht gern sehen, weil es geht ja natürlich noch weiter, wo es mit der Dame auf sich hat und mit wem die da noch unter einer Decke steckt und so.
Okay, gut, dann bin ich jetzt still.
Ja, genau. Du bohrst da so nach, du hast mich jetzt fast zum Spoilern gebracht, du Hund, du. Brian De Palma kennt man auf alle Fälle von Dress to Kill. Den Film hat er ein Jahr vorher gemacht. Also Blowout ist vor 89, Dress to Kill von 80. Ist auch ein reinrassiger Giallo. Also der Herr hat's recht mit dem italienischen Genre-Kino. Das er jetzt im Endeffekt auf US-amerikanische Sehgewohnheiten und in Amerika aktuellere Themen umwandelt im Endeffekt. Der hat auch Scarface gemacht und den ersten Mission Impossible.
Und Untouchables, oder?
Ja, genau. Richtig. Sehr gut.
Danke. Sehr
gut. Kennst du vorher aus, Junge. Also der Film zählt auch, ich habe mich nur ein wenig informiert über das Ding, und der Blowout zählt zu die drei Lieblingsfilme von Tarantino. Ja, und deswegen, wegen dem Film, wollte auch der Tarantino an John Travolta für Pulp Fiction zum Beispiel, weil er dem seine Performance so geil fand.
Cool.
Also ich kann den Film wirklich nur empfehlen, die Kameraarbeit ist grandios, also dann wirklich Kamerafahrten und Einstellungen dabei, wo es da wirklich eiskalt am Bugel abläuft, das ist super geil gemacht, die Chemie zwischen dem Travolta und der Nancy Allen ist super gut, das Ende ist extrem konsequent. Das Ende ist unerwartet konsequent und hat mich auch total mit offenem Mund sitzen lassen. Hat mich ein bisschen schockiert. Ich kann euch das Ding nur empfehlen. Der Film ist wirklich alt, aber er fühlt sich nicht alt an.
Okay, das ist immer gut.
Ja, absolut.
Wo hast du den gesehen?
Den habe ich mir gekauft, ganz altmodisch.
Igitt, okay.
Nein, den hat es ihm irgendwann gegeben, in irgendeiner Aktion, und ich wollte, da ich ein Riesenfan bin von Dress to Kill, vom De Palma, kann ich wirklich auch jedem nur ans Herz legen, ein Weltklasse-Film, habe mir gedacht, ja okay, Blowout, lege ich mir den auch zu, und war wirklich einer von den besten Filmen, die ich seit langem gesehen habe. Genau, was ich noch gesehen habe, ist Killer Clowns from Outer Space von 1988. Der deutsche Titel war damals Space Invaders und ist eine ganz gemütliche Horror-Science-Fiction-Komödie mit unglaublich geile Effekte. Also was die in der Zeit abgefeiert haben, 1988, ist wirklich grandios. Also im Endeffekt geht es darum, dass ein Raumschiff in Form von einem Zirkuszelt irgendwo in Amerika landet und die da aussteigenden Clowns, das sind im Endeffekt Aliens, die wo ausschauen wie Clowns, sie auf den Weg machen, das angrenzende Dorf zum Dezimieren und die Leute zu sich aufs Raumschiff zum holen als Proviant. Wir werden mal quasi gefressen von denen. Mhm. Und ja, das ist ein irrwitziger Film. Echt irre. Also da kommt alles vor, was du jetzt sagst, okay, das kommt in einem Zoo, kommt das vor. Es kommt Zuckerwatte vor und es kommen Seifenblasen vor und alles mögliche. Aber alles wird auf eine gewisse Art als Mordwerkzeug oder irgendetwas derartiges verwendet. Der Film war sogar einmal indiziert, was irgendwie mir gar nicht sie erschlossen hat, weil das wirklich ein reiner, ja, mein Papa hat gesagt, ein Chaos-Film. Es ist nur eine Komödie, es ist eine richtige Persiflage auf die Science-Fiction-Filme von den 60er Jahren im Endeffekt.
Naja, vielleicht ist es ja deswegen initiiert worden, weil nicht, dass ein Kind sich das anschaut und dann vielleicht sein Leben lang einfach panische Angst vor Clowns hat.
Nein, ich weiß jetzt auch nicht. Weil die Lage ist auch jetzt, nach der Neuprüfung ist ab 12. Also, wie gesagt, es kommt auch kein Blut vor. Es ist weil eine Szene gibt's dafür, da nimmt der Clown einen Menschen als Handpuppe her. Der greift dann quasi von hinten, das sechst aber nicht. Der greift ihm von hinten in den Kopf und schmerzt mit ihm, mit dem Unterkiefer und so. Und wenn er dann auf der Seite wegfallen lässt, wenn er die nächsten Menschen angreift, dann sagst du halt, okay, der hat da die Hand hinten im Kopf drin gehabt. Aber das ist keine Szene, wo ich jetzt sage, um Himmels Willen. Ja, irre. Also die, von der Atmosphäre, mich hat ein wenig an der Blob erinnert. Also irgendwie so ein richtiger Science-Fiction-Trash, der wo richtig brutal Spaß gemacht hat. Die Masken sind irre.
Aber das klingt ja so, als wenn es jetzt bald ein Remake davon gibt.
Ich weiß nicht, es hat sogar mal irgendwas geheißen, es kommt eine TV-Serie irgendwie,
mein sowas Gott.
In Richtung. Ach. Ja, irgendwie so, habe ich mich gehört. Aber ja, das, was man hört und mit News und so, die wo dann nie mehr irgendwo aufkommen, das gibt's ja öfter. Aber ich kann wirklich Killer Clowns vom Outer Space nur empfehlen, ein Riesenspaß.
Also bevor sie jetzt da Serie draus machen, würde ich mir wünschen, sie versuchen nochmal eine weitere Verfilmung von The Stand und zwar sehr, sehr, sehr nah am Buch angelehnt.
Ja, mal schauen, ob das Thema jetzt nicht momentan ein wenig durch ist.
Warum?
Wenn wir die nächsten 10 Jahre warten. Ja, aber du kannst jetzt schon wieder das Stand aussehen. Ach, jetzt macht man es dann richtig.
Ja.
Was ich auch wieder mal, was wir uns jetzt der Reihe nach angeschaut haben, alle 5 Teile, das war Transformers. Mhm. Ich habe die wirklich ewig lang nicht mehr gesehen. Also bei bestimmten Filmen, ich glaube die letzten 2, der 4er und der 5er, die habe ich sogar seit dem Kino nicht mehr gesehen. Die ersten 2 gingen klar. Gut, der erste ist der beste, der bodenständigste, da wo du wirklich sagst, ja, das lasse ich so stehen, das ist super. Beim zweiten kennst du es dann, okay, Megan Fox ist jetzt aufgespritzt ohne Ende. Jetzt ist alles ein wenig anders. Die Charaktere sind alle noch drübriger, wie sie es davor eh schon waren. Und es gibt so richtig nervige Charaktere, so Sidekick, Autobots, so kleine, weißt du, die wo immer saudum daherrennen und irgendwie gar nichts können, außer lustig sein, in Anführungszeichen. Mhm. Wo es aber dann Teil für Teil noch viel schlimmer wird. Also der dritte, der war wirklich schrecklich zum Anschauen. Also die letzten 1,5 Stunden, wo es wirklich an Action geht, ist der dritte Teil klar gegangen. Aber die ersten 1,5 Stunden, alter Schwede, das war Fremdscham. Der John Malkovich, was der da abliefert, das ist schrecklich. Was der Shia LaBeouf abliefert, das Overacting, wow. Schrecklich. Echt, ich hab mir nur noch ans Hirn gelangt, Wahnsinn. Ja, und dann der vierte war dann wieder erfrischend bodenständig, das ist dann der erste mit dem Mark Wahlberg. Hat mir dann auch sehr gut gefallen, also für mich der beste nach dem Einser. Mhm. Und dann wird es ja auch wieder total abstrus mit dem Fünfer, also wo das dann quasi in Richtung Tafelrunde geht und die Transformers sind quasi schon seit dem Mittelalter bei uns und haben da an der Tafelrunde gesessen und wow, also die Mythologie, die da aufmachen, das ist schon alles Wahnsinn. Eigentlich möchtest du nur Roboterkämpfer sehen und sie machen da eine Mythologie mit dem König Artus. Wahnsinn. Ja, musst mengen. Aber ich habe mir auch gedacht, beim Ding zum Beispiel, Godzilla vs. Kong, haben wir jetzt auch endlich angeschaut. Ja. Das ist so ein Fall, wo ich sage, okay, am Anfang hat es mir ein bisschen gestört mit dem ganzen hohle Erde-Ding, aber im Endeffekt denke ich mir, nein, das ist einfach so. Das ist die alten Godzilla-Filme waren ja auch so in der Richtung. Also der ist wirklich eine Ehrerbietung an die alten Filme. Ja. Weil es wirklich jenseits von allem Machbaren und Realem, die scheißen da einfach drauf und machen einfach eher eine hohle Erde-Ding. Sie machen das mit dem riesigen Roboter. Sie machen einfach das, was ich als Kind geil gefunden habe und ich feiere Godzilla vs. Kong.
Ja, also ich absolut.
Und ich habe jetzt euren Podcast noch nicht gehört, aber auf das ich muss wirklich sagen, stark.
Herr dann lieber Nedo.
Okay.
Also du nicht, alle anderen Hörer schon. Eventuell haben wir da ein bisschen was missinterpretiert, dass du die geweigert hast. Also was hast du geweigert, dass du da nicht dabei sein wolltest?
Ach so, na, da bin ich schon dabei. Also wie gesagt, das Einzige, was bei mir überhaupt nicht gegangen ist, das ist der, jetzt weiß ich nicht, 2014er Godzilla. War der 2014
King of the Monsters? Nein,
King of the Monsters war ja golden.
Du meinst den ersten?
Ja, vom...
Wieso ist der gar nicht gegangen? Mit dem Bryan Cranston?
Der ist überhaupt nicht gegangen. Vor allem, wenn ich einen Godzilla-Film sehen möchte, dann möchte ich da gescheite Monsterkämpfe und fast keine Menschen. Und die haben es ja so eskalieren lassen, dass man fast kein Monster sieht. Und wenn es cool wird, wenn es wirklich Kämpfe sehen darfst, wie gewusst, dass ich eigentlich in dem scheiß Kino sitze, dann blenden sie ab. Also das war wirklich ein Witz. Das hat der Regisseur vorher schon gemacht in seinem Monsters, dass er einen Film Monsters nennt. Und dann ist es im Endeffekt ein Liebesfilm, wo man am Schluss einmal noch 3 Minuten 2 Monster sieht, die wo auch noch mausen. Also das war wirklich schrecklich. Und dann hast du gesagt, der Herr macht jetzt einen Godzilla. Und dann macht er dasselbe. Also wenn es cool wird, der Kampf am Flughafen, das ist was muss ich zwang. Und dann blenden die ab. Also ich stehe auf Kriegsfuß mit dem ersten Godzilla Schrecklich. Und der King of Monsters war dann eine Offenbarung, fand ich super. Aber jetzt Nummer drauf war jetzt der Godzilla vs. Kong. Also der hat richtig Spaß gemacht, weil er wirklich auf alles scheißt, was real machbar ist, an irgendwelche Konventionen. Und er ist einfach die perfekte US-Amerikanisierung von dem japanischen Godzilla-Zeug.
Ja, ich gehe jetzt nicht auf deine Meinungen von dem ersten und dem zweiten ein, die sind bei mir ein bisschen anders, aber okay. Ich stimme da absolut zu, Godzilla vs. Kong, richtig geil, und wenn wir eben dann schon drüber reden, dass man irgendeine andere Mythologie aufmachen muss oder vielleicht Handlung weiterführen will, dann lieber bei Godzilla in dem Monsterverse. Und also an alle, die jetzt gerade von Legendary Pictures zuhören, ich wünsche mir ein Baby-Godzilla.
Voll.
Und ein Prequel-Film, wo die Welt praktisch gezeigt wird, als die ersten Alphas da rumgelaufen sind, bitte.
Ja, und dann aber keine Menschen, also dann wirklich nur Monsterkämpfe,
ja, 2 Stunden lang. Ja, Kanin, ich habe gesagt, eben nur Menschen, die stumm sind.
Da muss ich ja trotzdem wo schauen.
Ja, aber, ja,
egal. Ja, aber nein, sehr gerne so. Baby Godzilla und dann eine Insel voller Monster, wie, gut, ich kenne die ganzen alten Titel nicht mehr. Aber da, wo sie auf der Insel sind mit Godzilla's Sohn und Godzilla und die ganzen anderen Monster, oder Frankensteins Monster jagen Godzilla's Sohn oder so, glaube ich, hat er geheißen.
Ja.
Das war geil, weißt du, das ist richtig. Ja. Alle Monster aufhören, die es gibt, und gib ihm.
Wer da nur unsere ausführlichen Kommentare hören möchte, hört sie bitte unser Monsterverse-Podcast an oder dann den Godzilla vs. Kong, die Episode darüber.
Muss ich mir beides noch anhören.
Oh Gott.
Ja, kein Schmarrn, momentan komme ich da nicht dazu. Ich habe so viele andere Podcasts, die ich hören muss. Aber ich muss natürlich eichere auch noch hören.
Hast du nur weitere Warlex?
Nein, ich bin fertig für heute.
Ja, dann können wir ja pünktlich oder fast pünktlich nach einer Stunde unsere Hörer wieder in die Welt hinauslassen. Wir denken natürlich alle an den armen Kani, der halt uns versetzt hat. Aber dafür habt ihr jetzt, ja, 55 Minuten pure Leidenschaft an Filmen gehört, sowohl in die positive als auch negative Richtung.
Genau.
Ja.
Richtig.
Und Mike, du darfst nur die Hörer sagen, was sie denn zu tun haben.
Ja, also wie immer, liken, teilen, positive iTunes-Rezensionen, vielleicht ein Steady-Abo abschließen, damit wir uns was zum Essen kaufen können. Und ja, sagt es euch, Freunde, oder auch die Fremden, scheißegal, dass es uns gibt und dass wir cool sind, und hört beim nächsten Mal wieder einer. Ich sag merci fürs Zuhören. Servus.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.